Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Stachel ins Innere autokratischer Regime ist der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal. Das sagt der Romanist Alfonso de Toro, der heute in Leipzig einen Solidaritätsabend für den Inhaftierten mitinitiiert hat. Warum er trotz des heute bestätigten Urteils Hoffnung für Sansal hat, darüber sprechen wir gleich. Hoffnung, aber auch so etwas wie Solidarität und vor allem Demokratieverständnis, dafür hat sich das Leitungstrio des Neuen Theaters Senftenberg eingesetzt. Aber weil das dort nicht allen passte, wird bald Schluss sein für den Intendanten. Woran das liegt, auch das wird uns gleich beschäftigen. Und wir schauen uns zwei Ausstellungen in Bayern an. In Kochel am See zeigt das Franz-Marc-Museum, wie die Moderne den Zoo betrachtet. Und in Nürnberg feiert die Kunsthalle Comic-Kunst aus Frankreich. In Frankreich gilt Boualem Sansal als einer der bedeutendsten Schriftsteller. Er hat zahlreiche Preise erhalten, auch hier bei uns 2011 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Seit Ende März sitzt der 80-Jährige in seinem Geburtsland Algerien in Haft wegen staatsfeindlicher Äußerungen, hieß es, nachdem Sansal in einem Interview den westlichen Grenzverlauf Algeriens zu Marokko in Frage gestellt hatte. Gegen das Urteil hatte er Berufung eingelegt, aber heute wurde es von einem algerischen Gericht bestätigt. Von Anfang an gab es viel Solidaritätsbekundungen mit Sansal. Auch heute Abend im Haus des Buchs Leipzig haben Prominente wie Daniel Kehlmann, Durs Grünbein, Corinna Harfouch oder Navid Kermani Videobotschaften gesandt. Vor Ort dabei waren unter anderem Sansals deutsche Verlegerin und der irakische Schriftsteller Najem Wali. Er ist Writers in Prison Beauftragter des Deutschen Pen-Zentrums. Initiiert haben den Abend Thorsten Arendt, der Leiter des Leipziger Literaturhauses, und der Romanist Alfonso de Toro, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Herr de Toro.
Hallo, guten Abend.
Sie haben ja nicht nur 2011 das Gutachten für den Friedenspreis an Sansal geschrieben, Sie kennen ihn auch persönlich gut. Haben Sie denn Kontakt und wissen Sie, wie es ihm geht, wie er jetzt auf das Urteil reagiert hat?
Also in der Tat habe ich bis zu seiner Verhaftung einen regelmäßigen Kontakt, aber wie Sie wissen, auch aus den Medien, niemand hat Kontakt zu ihm. Ich glaube, in der letzten Zeit wurde seine Frau zugelassen. Sie darf ihn zweimal in der Woche besuchen. Der erste Anwalt, der von Herrn Galimara zur Verfügung gestellt hat, der dürfte nicht rein bei dem ersten Anhörungstermin im letzten November oder Dezember. Und die französische Botschaft konnte ihn nicht betreuen. Dann hat man sich geeinigt, dass die französische Botschaft mindestens einmal in der Woche ihn betreut. Ich weiß nicht, ob das so geblieben ist. Denn, wie Sie wissen, er hat zwar die doppelte Staatsbürgerschaft, aber nach dem Völkerrecht ist es so, wenn man in Algerien ist und einen algerischen Pass hat, so ist das der Fall von Sansal, gelten die Gesetze in Algerien und die brauchen sich nicht zu kümmern, was ausländische Diplomaten oder Regierungen sagen. Also jetzt habe ich gehört, heute durch seine Verlegerin, das habe ich aber auch gestern mitbekommen, dass Sansal einen neuen Anwalt bekommen hat und er konnte sich zum ersten Mal mit ihm eine Stunde lang unterhalten. Das ist die jetzige Situation.
Wie war denn jetzt der Abend heute? Sie haben den ja unter das Motto der Voltaire der Gegenwart gestellt. Ja. Wie meinen Sie das?
Also ich habe ihn den Voltaire der Gegenwart, den streitbaren Voltaire der Gegenwart genannt, im letzten November in der Leipziger Volkszeitung so genannt, weil er in der Tat ein Aufklärer ist und es steht in dieser Tradition der europäischen, vor allem französischen Aufklärung, alle seine Texte, seien diese Interviews, seien Essays, seien politische Statements, die Fiktion auch, stehen in dieser Linie aufzuklären. Was passiert in Algerien? Wie ist der Zustand der Gesellschaft? Wie ist der Zustand der Menschen? Wie sind die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft? Wie funktioniert die Korruption? Wie ist die Verflechtung zwischen Islamisten, nicht Islam, Islamisten und der Regierung? Und wie Sie wissen, Algerien hat eine sehr komplizierte Geschichte seit dem Befreiungskrieg von Frankreich bis zur Gegenwart. Da gab es mehrere Putschversuche, es gab mehrere interne Auseinandersetzungen, also Bürgerkriege mit Tausenden von Toten. Und darüber schreibt er. Und er schreibt aber als Schriftsteller, das heißt mit der Kunst des Schreibens. Und er ist nicht nur jemand, der sich politisch äußert, sondern er ist ein herausragender Meister des Wortes, also ein wirklich homme de lettres, kann man sagen. Und das ist nun mal sein Merkmal auch gewesen bisher.
Sie sagen, er schreibt das natürlich als Schriftsteller, aber der Fall ist ja schon ein Politikum inzwischen. Ist er auch so ein bisschen ein Spielball zwischen Algerien und Frankreich geworden?
Zunächst einmal kennen Sie ja sicher das selbst und wir alle. Schriftsteller werden als erster mundtot gemacht, freie Geister, Kritiker, wenn es eine Diktatur da ist. Es gibt nichts mehr, dass es eine Diktatur fürchtet, als das freie Wort, der Einfluss von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und das ist das Erste, was sie sich vornehmen. Und das ist Folgendes. Sansal ist ein Stachel im Fleisch aller dieser autoritären oder Diktatoren und Regierungen aufgrund seiner Äußerungen und seiner Texte. Und jetzt aber ist die Sache noch schlimmer geworden, weil er unvorsichtig sich geäußert hat zu dem, was Sie in der Anmoderation gesagt haben, zu diesem Konflikt zwischen Frankreich und Algerien in Westsahara. Ja? Und dieser Konflikt ist über 100 Jahre alt und ist immer noch nicht abgeschlossen, trotz aller Bemühungen. Und Frankreich unterstützt den Marokko. Und einige andere europäische Länder unterstützen Marokko. Und da hat er sich geäußert, dass als Frankreich Algerien kolonisiert hat, diese ganze Territorien und andere Marokko gehörten. Und damit hat die Regierung gesagt, das ist ein Affront, das ist Verrat an das Land. Er will die Regierung stürzen, der ist ein Terrorist, Paragraph 97 in dem Gesetzbuch von Algerien. Und der hat auch die nationale Einheit, die nationalen Grenzen in Frage gestellt. Und dadurch wurde er in der Tat ein Spielball zwischen Frankreich und Algerien. Aber erlauben Sie, das ist nur ein Vorwand. Der Hauptgrund aus meiner Lektüre und aus dem Wissen, das ich von Sansal Werken habe, ist, dass andere viel bedeutet. Er hat immer die Regierung kritisiert. Seine Werke sind komplett verboten. Und ich weiß nicht, wie er so lange dort leben konnte, denn der wurde verfolgt, der wurde bedroht. Also man hat ihm das Leben in Algerien unmöglich gemacht. Aber jetzt, die Klappe hat zugeschlagen und man hat ihn verhaftet.
Aber musste er nicht damit rechnen? Er ist ja immer wieder nach Algerien gereist. Denken Sie, er wusste, dass ihm so etwas drohen könnte? Hat er das Risiko auch bewusst in Kauf genommen?
Es ist so, dass er immer wusste, dass er in Gefahr ist. Das wusste er. Aber er ist seine Heimat verbunden. Er liebt seine Heimat. Und er lässt sich von Diktatoren nicht verbieten, was er sagt. Und deshalb ist er ein- und ausgegangen. Und nachdem er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, was Sie auch in der Anmoderation gesagt haben, dann wurde er international bekannt. Nicht nur in Deutschland, sondern international bekannt. Und seine Werke haben sich natürlich sehr stark verbreitet. Und ich glaube, er hat diese Äußerungen gerade noch dummerweise eine rechtsradikale Zeitschrift, diese Frontiere Medial, das ist eine absolute, wie kompakt hier, also ganz unmöglich, hatte dieses Interview gegeben und das war ein Irrtum, weil er sich dann zu Geiseln, zu Pfand gemacht hat. Das heißt, die Regierung in Algerien hat ihn jetzt praktisch missbraucht als eine Verhandlungsmasse und setzt das gegen die französische Regierung ein. Das ist die Situation interpretiert.
Jetzt hat sich ja auch schon die französische Regierung für ihn eingesetzt. Es gibt viel Solidaritätsbekundungen vom PEN. Sie haben diesen Abend veranstaltet. Es gibt eine Petition. Was denken Sie, was geschehen wird? Der Sansal ist ja alt, er ist 80, er ist schwer krank. Was wird passieren?
Ja, wie Sie wissen, also in Frankreich ist Sansal leider sehr umstritten. Ich unterstelle, dass die meisten Franzosen, die gegen ihn sind, haben seine Werke nicht gelesen, sonst würden sie nicht so urteilen, sondern haben sie sich immer berufen auf Interviews, die sehr überportiert waren, berufen. Nun, was wird jetzt passieren? Wir haben alle heute mitbekommen, dass dieses Berufungsverfahren dazu geführt hat, dass das Urteil von März dieses Jahres auf 5 Jahre Haft bestätigt worden ist. Also ich interpretiere dieses Urteil als, sagen wir mal so, als eine kleine Hoffnung. Denn die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag letzte Woche 10 Jahre verlangt für Boualem Sansal. Das ist nicht geschehen. Also, man fragt sich, warum 5 Jahre wieder? Ich vermute, dass ein Interesse der algerischen Regierung ist, mit Frankreich und mit Europa zu verhandeln. Denn die Europäer und die Franzosen sind Großabnehmer von Gas, Großabnehmer von Öl. Und die wollen jetzt Sanktionen wegen diese ganzen Missbräuchen, wegen der mangelnden Freiheit dort einführen. Und deshalb glaube ich, dass der Regierungschef die Möglichkeit hat, ihn halbwegs zu begnadigen. Das heißt, er könnte diese 5 Jahre reduzieren auf 3 oder 2. Das ist eine Spekulation, ich unterstreiche das. Und dann steht er sehr gut da, also mit einer Geste des guten Willens. Oder er kann einfach das Urteil so stehen lassen. Oder er kann ihn einmal verhaftet lassen, aber vielleicht bald ihn zu begnadigen. Das heißt, dieses heutige Urteil ist für mich ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Und das wird man sehen, was die nächsten Tage, die nächsten Wochen bringen. Allerdings höre ich in meiner Umgebung, in diplomatischen Kreisen, dass, das munkelt man, das sagt man nicht, dass die Möglichkeit bestünde, wie noch nie zuvor, dass er begnadigt. Ob sich das realisiert, bin ich ein bisschen skeptisch, aber es ist eine Hoffnung da.
Wir werden das natürlich weiter beobachten. Alfonso de Toro, Professor für romanische Literaturstudien und Kulturstudien an der Universität Leipzig. Vielen Dank, Herr de Toro, für dieses Gespräch.
Ja, danke.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss. Die neue Bühne in Senftenberg versteht sich als eine Art kulturelle Trutzburg, als Werkstatt der Demokratie in einer Stadt, in der die AfD 2024 stärkste Kraft wurde. Welchen Druck das erzeugt, erklärte Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt gerade erst in der Talkshow Maischberger.
Ich lebe ja in Thüringen. Und die AfD versucht, ein Theater zu zensieren und zu sagen, die dürfen folgendes Programm nicht mehr machen. Da geht es manchmal um Schulprogramme, da geht es um kleine Kulturprojekte auf dem Land. Die wollten mich eigentlich einladen zur Eröffnung, weil sie gesagt haben, da ist auch Bundesgeld drin und das sollten wir doch irgendwie auch feiern und großartiges Demokratieprojekt. Ja, passiert ist, dass ich einen Anruf bekommen habe, dass sie gesagt haben, also wir sind in einem ganz großen Zwiespalt, was sollen wir jetzt machen? Hier gibt es 3 Bürgermeister, einer ist von der Union, einer ist ein Freier und einer ist eher AfD-nah. Und die brauchen wir ja auch, die sind hier in der Nähe. Und wir haben Angst, dass wir von denen keine Unterstützung mehr bekommen, wenn sie auftauchen.
Ah, okay. Ja.
Und das ist natürlich etwas, was Leute verunsichert. Und ich möchte, dass Menschen auf dem Dorf in Ostdeutschland sicher sind, dass sie ihre Kulturprojekte und Demokratieprojekte machen können.
So, das ist die Planungssicherheit wünscht sich Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Also, aber die gibt es an der neuen Bühne in Senftenberg erstmal nur noch bis 2027. Wir haben ja im Programm darüber berichtet, dass der Vertrag des Intendanten Daniel Ries überraschend nicht verlängert wird. Und jetzt wechseln auch noch die Chefdramaturgin und Hausregisseurin nach Tübingen. Ein richtiger Exodus also. Dabei hat dieses Dreierteam erfolgreich Theater gemacht und es als Ort des solidarischen Miteinanders etablieren können. Warum das nicht bei allen auf Begeisterung stößt, unser Brandenburger Landeskorrespondent Christoph Richter hat sich zu den Hintergründen umgehört.
Ich habe im Traum nicht damit gerechnet, dass diese Arbeit von Daniel Ries, dass diese Arbeit nicht über eine erste Amtszeit hinweg fortgesetzt wird.
Christina Dohm, Schauspielerin an der Neuen Bühne in Senftenberg. Sie ist eine der wenigen, die sich aktuell zur Personalie des Intendanten Daniel Ries öffentlich äußert. Die 56-jährige gebürtige Österreicherin ringt um Worte.
Mich wundert, wenn ein Intendant erfolgreich arbeitet, wenn er ein Ensemble hat, das in der Stadt geschätzt wird, wenn man interessante Regieteams in die Gegend bekommt und das hat er alles gemacht, dann wundert mich, dass nach einer Amtszeit Schluss sein soll.
50 Kilometer nördlich von Dresden, 140 Kilometer südlich von Berlin liegt Senftenberg, eine Stadt ohne Kino, aber mit einem Theater. Betrieben wird es vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Senftenberg. Auf konkrete Fragen wurde bislang nicht geantwortet. Eine Sprecherin der Stadt Senftenberg schreibt in einer Erklärung, personelle Angelegenheiten würden vertraulich behandelt, weshalb man sich nicht weiter äußern könne. Die Brandenburger SPD-Kulturministerin Manja Schüle bedauert in einer Stellungnahme die Nichtverlängerung des Vertrags des Intendanten Daniel Ries. Er hält sich aktuell mit öffentlichen Äußerungen zurück auf Rat seiner Anwälte und sagt nur:
Ja, für mich ist die Situation im Augenblick unverändert. Ich mache mit meinem Team weiterhin sehr gerne jeden Tag und das noch bis zum 31. August 2027 einfach den Job so gut ich kann für das Theater in Senftenberg.
Der gebürtige Leverkusener versteht das Theater Senftenberg als Demokratiewerkstatt. Ries thematisiert Rassismus und Rechtsextremismus. Für ihn gäbe es keine Brandmauern, sagt er. Er spreche mit jedem und hat damit Erfolg. 82% Platzauslastung. In seinen Inszenierungen zeigt er, dass Vielfalt eine Bereicherung und keine Gefahr sei. Das Theater sei der Ort, sagt Ries, wo sich die Menschen über Lebensentwürfe, über alle Grenzen hinweg auseinandersetzen. Zudem hat das Theater Senftenberg auf Initiative des Intendanten bei einem Diversitätsprogramm der Bosch-Stiftung mitgemacht. Aber genau das sei wohl bei den Verantwortlichen von Stadt und Landkreis überhaupt nicht gut angekommen, heißt es im Hintergrund. Wolfgang Reuk, SPD-Landtagsabgeordneter aus der Lausitz, vermutet:
Vielleicht gibt es einige, die sich daran stören, an seinem Engagement auch für Demokratie. Möglicherweise, was ich nicht verstehen könnte.
In einer gemeinsamen Erklärung von Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Senftenberg wird die, Zitat, Beteiligung des Theaters Senftenberg am Programm Kein Kunststück, Diversität im Kulturbetrieb fördern, kritisch hinterfragt. Man kritisiere die betriebswirtschaftlichen Aspekte, die, Zitat, mit der Teilnahme an einem solch umfangreichen, mehrmonatigen Projekt einhergehen und zumindest betrachtet werden sollten. Übersetzt hieße das, an so einem Programm könne das Team des Theaters Senftenberg gerne in der Freizeit teilnehmen, aber nicht während der Arbeitszeit. Eine Argumentation, mit der Schauspielerin Dohm wenig anfangen kann.
Das ist krass, ne? Weil alle Theater sich diesem Modernisierungsprozess stellen müssen. Man kann heute nicht mehr sagen, diese Themen finden nicht statt.
Nach der Nichtvertragsverlängerung plant Intendant Ries seine Zukunft außerhalb Senftenbergs, weshalb er bereits an einer Bewerbung sitze. Für den SPD-Politiker Reuk ein fatales Signal für die Region.
Also das ist sehr schlecht, wenn er sich woanders hin bewirbt. Gute Intendanten sind nicht gesät. Also wir müssen uns dann als Senftenberger ganz schön strecken, um auch wieder einen guten Intendanten zu bekommen.
Das wird zunehmend noch schwieriger, denn wie am Montag bekannt wurde, wechseln ein Teil des Senftenberger Leitungsteams Chefdramaturgin Caroline Felsmann und Hausregisseurin Elina Finkel ab der Spielzeit 2027-2028 an das Landestheater Tübingen. Felsmann als neue Intendantin, Finkel als Oberspielleiterin. Gegründet wurde das Theater in Senftenberg 1946 von den sowjetischen Besatzern. Später wurde daraus das Theater der Bergarbeiter. Frank Castorf oder Armin Müller-Stahl haben am Theater gearbeitet, das schon zu DDR-Zeiten mit Stücken von Volker Braun oder Heiner Müller kulturpolitischen Konfrontationen nicht aus dem Weg gegangen ist. Die Schließungswelle von Kulturinstitutionen in Ostdeutschland in den 1990er Jahren hat die neue Bühne in Senftenberg überlebt. Heute ist das ein Spatenhaus, ein Magnet in der Region. Doch wie lange noch? Das sei jetzt die Frage, so die Senftenberger Schauspielerin Christina Dohm.
Wir brauchen den und ich finde auch, dass es fatal ist, jetzt eine Arbeit nicht fortzusetzen, die gerade anfängt, Früchte zu tragen.
Intendant Daniel Ries habe der neuen Bühne Senftenberg einen Modernisierungsschub verschafft, sagt Dohm noch. Programmatisch habe er, auch außerhalb Brandenburgs, für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit der Nichtvertragsverlängerung stehe das alles zur Disposition.
Christoph Richter, unser Brandenburger Landeskorrespondent, über das vorzeitige Aus des erfolgreichen Leitungsteams der neuen Bühne Senftenberg. Und wie es dort dann weitergehen soll, das werden wir natürlich im Blick behalten. Mit Liberté toujours, der immerwährenden Freiheit, ist es in Frankreich erstmal vorbei, zumindest mit der Freiheit der Raucher. Denn Rauchen ist bei unseren Nachbarn in der Öffentlichkeit seit dieser Woche verboten. Dabei beschreibt Liberté toujours, dieser Slogan aus der Zigarettenwerbung, auch ein ganzes Lebensgefühl, das zum Beispiel Filmstars wie Jean-Paul Belmondo oder Catherine Deneuve genauso verkörpern wie Schriftsteller von Sartre bis Houellebecq. Ich bin mit der Journalistin und Autorin Romy Straßenburg verbunden. Sie hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: Adieu Liberté, wie mein Frankreich verschwand. Hallo Frau Straßenburg, schön Sie zu sprechen.
Ja, bonsoir.
Hallo. Verschwindet denn mit diesem Verbot noch ein Stück von Ihrem Frankreich oder gehört das Rauchen da gar nicht unbedingt dazu?
Naja, also erstmal Entwarnung natürlich an alle Raucher, die jetzt schon ihren Frankreich-Urlaub in den Wind schießen wollen. Also es geht noch, das Rauchen, ja. Also es ist nicht komplett verboten. Es ist nur die Frage, wo ist es erlaubt? Und es ist eben jetzt nicht mehr da erlaubt, wo sich Kinder aufhalten. Und ich muss sagen, auch wenn ich sehe an dem Freiheitsgefühl, an dem Französischen hänge und auch wenn ich natürlich bei jeder Freiheitseinschränkung immer ein bisschen aufhorche und erschrecke, gerade als Deutsche, die doch in Frankreich so immer diesen Sehnsuchtsort Freiheit gesehen hat, kann ich doch diesem Verbot, was dazu dient, Kinder zu schützen, dem kann ich doch schon einiges abgewinnen.
Wo und genau wo ist es jetzt eigentlich verboten? Also am Strand habe ich gelesen, wo noch?
Genau, die Kinder habe ich angesprochen. Also auf Spielplätzen, rund um Schulen, vor Bibliotheken und Schwimmhallen. Also überall da, wo Kinder den Rauch direkt abbekommen könnten oder auch einfach visuell dann mit Rauchern konfrontiert sind. Man muss eben im Kopf behalten, dass 90% der Raucher, so sagen das Studien, schon vor 18 Jahren damit angefangen haben. Und das heißt, da will man ansetzen, da will man einen Riegel vorschieben. Aber die Cafeterrassen zum Beispiel sind davon ausgenommen und auch Elektrozigaretten sind davon ausgenommen. Also das Vapen, Vape, wie wir hier sagen, das wird weiterhin gehen. Und natürlich, dafür lieben wir die Franzosen dann doch auch, es gibt eine Art, naja, sagen wir mal Übergangszeit, vielleicht so ein bisschen laissez-faire. Also ich sehe den Gendarm jetzt noch nicht auf sie zurennen und die Zigarette aus dem Mund reißen. Also die Frage ist auch, wie am Ende so ein Verbot umgesetzt werden kann.
Weil Sie die Kinder erwähnt haben, da fand ich in Ihrem Buch eine hübsche Stelle, wo Sie eben auch erzählen, dass im Büro der Tabak die blauen Gummischlümpfe für die Kinder neben den blauen Gitanen oder Gauloises liegen und schreiben dann, dass Sie diese französische Unvernunft eigentlich ganz sympathisch finden. Sind die Franzosen jetzt ein bisschen mehr so wie wir?
Naja, also die Unvernunft, das ist so ein Thema. Natürlich, ich liebe ja auch Klischees und ich beschreibe das auch als Klischee, aber das stimmt schon. Also dieser Büro de Tabac ist schon so eine richtige, wie so eine Kultureinrichtung. Also man geht dahin, dann kauft man sich so ein Rubbel los, Kind kriegt eine kleine Gummitüte, man kauft sich seine Packung Zigaretten und diese, Sie kennen auch diese Carotte, heißt das auf Französisch, dieses rote Tabakschild, was so in jedem kleinen Ort auch zu sehen ist und was einfach so quasi zum Bild dazu gehört von so einem kleinen Dorf, immer das der Tabakladen und so. Aber ja, die Franzosen sind doch in sich sehr widersprüchlich. Es gibt so Verbote, die werden einfach völlig ungefragt eingehalten. Also Tempolimit 130 für Deutsche wahrscheinlich unvorstellbar, wird hier gar nicht groß debattiert. Und das ist auch ein sehr zentralistischer Staat. Also viele Dinge wirken auch, ob es Verbote sind, Gesetze ins ganze Land hinein gelten dann für alle. Aber sie sind bei so kleinen Dingen einfach eben noch so Gallier, die zum Beispiel in Paris nie bei einer roten Ampel stehen bleiben würden. Und sie brauchen, glaube ich, mehr als das eigentliche Verbot oder was dann in irgendeinem Text steht, so für sich selber das Gefühl, sich immer wieder so eine individuelle Freiheit zurückzuholen. Und ich habe schon auch von Freunden gehört, dass dann mal in dem einen oder anderen Club auch mal nachts dann mit dem Patron zusammen geraucht wurde oder ähnliches. Also ich glaube, man liebt eigentlich die Unvernunft, die kleine dosierte Unvernunft dann mehr und gönnt sie sich dann aber auch. Und das wird sicherlich auch bleiben.
Spielt denn das Rauchen überhaupt für die Franzosen selbst noch so eine große Rolle oder sind das mehr so kulturelle Bilder, die wir davon tragen, so Filme und was ich vorhin schon am Anfang alles genannt habe?
Ja, ganz genau. Also es ist eine Bilderwelt und eine Ästhetik, die sich ums Rauchen dreht. Das ist in Frankreich durchaus schon noch mal stärker, auch weil wir die Marken, ne? Es gibt diese Gitanen und die Gauloises, das ist ja jetzt, sage ich mal, etwas ästhetischer und hat etwas mehr Stil, als wir es vielleicht von irgendwelchen deutschen Zigarettenmarken kennen. Ich mache jetzt hier keine Marken, aber natürlich. Und es gibt eben auch so Orte, so dieses typische Pariser Café, Flore, wo dann die Intellektuellen und SchriftstellerInnen sitzen und rauchen und dann irgendwie den nächsten grandiosen Roman schreiben. Aber insgesamt ist das Rauchen schon kontinuierlich zurückgegangen. Und dafür hat das Vapen eben extrem zugenommen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr präsent geworden. Und das finde ich dann wieder sehr französisch, weil zum einen wird es ja nicht verboten und zum anderen hat sich auch schon wieder so eine Ästhetik um das Vapen, also das Dampfen entwickelt, weil es wieder so ein Modeaccessoire geworden ist. Also ich sehe so diese Zigaretten, diese Vapes fast so bei Frauen dann in der Farbe der Handtasche und ähnliches. Also das Französische kriegt man nicht ganz weg, weil selbst wenn es jetzt eine andere Art der Unvernunft ist, weil es natürlich auch nicht ganz gesund, es muss dann doch irgendwie wieder sehr ästhetisch sein. Und ich finde auch, wenn ich das so beobachte, dass ein bisschen anders gedampft wird in Frankreich und speziell in Paris als zum Beispiel in Deutschland. Also doch wieder mit so ein bisschen mehr Stil. Und ich bin mir recht sicher, dass wir die Dampfgeräte dann auch demnächst mal in Filmen viel normaler zu sehen bekommen.
Also mit großen Protesten ist dann offenbar nicht zu rechnen, wenn man stattdessen wieder eine neue, elegante, schicke Art zu rauchen dann eingeführt hat.
Ja, also es gibt schon so ein paar Leute, gerade auch so in der Camper-Generation oder so, ja, am Strand Leute, also so, das ist auch eine Generationenfrage, ne, weil so in der jüngeren Generation ist doch gesunde Ernährung, bisschen weniger Fleisch als die älteren. Frankreich ist ja auch sehr fleischlastig. Also, dass man doch versucht, ein bisschen gesünder zu leben und auch eine größere Antenne hat für Kinder- und Jugendschutz. Und in der älteren Generation kommt natürlich immer wieder kommen so Argumente wie, ach komm, es hat uns auch nicht geschadet. Unsere Eltern haben auch das ganze Auto zugepafft und so weiter. Also da sehe ich so ein bisschen so ein Generationengehader. Aber wie gesagt, ich glaube, die Leute, die jetzt gar nicht davon lassen können, die werden dann irgendwo sich ihre Freiräume suchen. Und ich glaube aber auch, viele Leute werden einfach zurückgreifen aufs Dampfen und das dann sehr stilvoll tun.
Romy Straßenburg, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Als Schauspielerin war sie eine feste Größe. Ob auf der Theaterbühne, im Fernsehstudio oder auf der Leinwand. Wie nun bekannt wurde, ist die Schauspielerin Monika Hansen bereits am 26. Juni im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte die Agentin ihrer Tochter, der Schauspielerin und Sängerin Merit Becker der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte Becker auf ihrem Instagram-Account ein Bild ihrer Mutter gepostet und geschrieben: Die schönste Frau der Welt ist gestorben. Geboren 1942 war Hansen bis 1971 mit dem Schauspieler Rolf Becker verheiratet. Aus dieser Ehe stammen ihre beiden Kinder, Merit und Ben Becker. Nach der Scheidung heiratete Hansen den Schauspieler Otto Sander. In ihrer jahrzehntelangen Karriere arbeitete sie mit mehreren namhaften Regisseuren zusammen, darunter Wim Wenders, Margarete von Trotta und Rosa von Paunheim. Wegen Verunglimpfung religiöser Werte sind in Istanbul mehrere Mitarbeiter des Satiremagazins Leman festgenommen worden. Grund für die Festnahmen war türkischen Medien zufolge die Veröffentlichung einer angeblichen Karikatur des Propheten Mohammed. Innenminister Yalikaya sprach auf dem Online-Dienst X von einer abscheulichen Zeichnung. Festgenommen wurden demnach der Chefredakteur und der Grafiker des Magazins sowie ein Zeichner. Le Mans ist seit langem Zielscheibe von Konservativen, vor allem wegen seiner Unterstützung für das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, das mehrmals Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. In das Redaktionsgebäude von Charlie Hebdo waren 2015 zwei islamistische Attentäter eingedrungen. Sie töteten dort und auf der Flucht 12 Menschen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Die Elfenbeinküste hat einen Teil des ersten archäologischen Museums des Landes eingeweiht. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, soll es das nationale Erbe aufwerten und bewahren. Beim Bau eines Wasserdamms wurden Überreste aus dem Paläolithikum und Neolithikum entdeckt und danach die Entscheidung für das Museum getroffen. Das Kulturministerium bezeichnete es als historische Chance. Die Elfenbeinküste hoffe, zur Pioniernation in dem Bereich zu werden. Es ist demnach das erste archäologische Museum seiner Art im französischsprachigen Westafrika. Bisher waren Fundstücke verstreut und manchmal prekär, zum Beispiel bei Forschern zu Hause aufbewahrt worden. Das Museum ist das Ergebnis einer Kooperation mit der Schweiz zum Austausch und zur Rückführung von Kulturgütern.
Der Zoo, das ist ein fast schon magischer Ort, für den sich nicht nur Kinder begeistern. Trotz aller Debatten um Sinn und Unsinn der Tierhaltung dort gehen über 80% der Deutschen gern in den Zoo. Es ist ja auch eine ganz eigene Welt irgendwo im Dazwischen, denn die meisten Zoos liegen mitten in der Stadt und funktionieren doch wie eine Gegenwelt, an der sich die Fantasie entzündet. In Lou Reeds Kultsong Perfect Day gehört ein Zoobesuch zum Glück und auch viele andere Künstler haben diesen eigenwilligen Sehnsuchtsort verewigt. Das zeigt jetzt auch das Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Die Moderne im Zoo ist der Titel der Ausstellung, kuratiert von der Kunsthistorikerin Lee Chichester. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, schön, Sie zu sprechen.
Ja, hallo, guten Tag.
Franz Marc hat ja immer wieder Tiere gemalt, Pferde und Rehe. Er war auch dabei, als 1911 der Tierpark in München eröffnet worden ist. War das etwas, das Sie zu dieser Ausstellung angeregt hat?
Ja, genau. Also das Thema, welche Rolle der Zoo als Inspirationsquelle für Künstlerinnen und Künstler der Moderne gespielt hat, wurde bisher noch gar nicht thematisiert in einer Ausstellung. Also es wurden vielleicht Aspekte des Blicks auf das Tier behandelt, aber gerade bei Franz Marc wird das oft so ein bisschen heruntergespielt, ne, die niedlichen Tiere, mit denen er sich beschäftigt hat. Und was wir jetzt erstmals zeigen wollten, ist die politische Bedeutung des Zoos und auch des Tierbildes um 1900, eben auch im Werk von Franz Marc, aber auch vieler Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit.
Wie meinen Sie das, politische Bedeutung? Was hatten die Tiere denn für eine politische Bedeutung?
Ja, man könnte sagen, dass sich am Zoo eigentlich viele Umwälzungen der Zeit um 1900 eigentlich verhandelt werden, am Beispiel dieses Motivs. Es ist ja einerseits eine Zeit der Verstädterung, der Industrialisierung, einer Modernisierung des Verkehrs. Das heißt, die Tiere verschwinden quasi aus dem urbanen Alltag. Gleichzeitig ist es die Zeit der Popularisierung von Charles Darwins Evolutionstheorie. Das heißt, die Frage, ist der Mensch mit dem Affen verwandt? Ist der Mensch ein Tier? Treibt die Menschen um? Es treibt sie auch in den Zoo, um sich diese Tierwelt mal anzuschauen, zu gucken, was sind eigentlich die Ähnlichkeiten und Unterschiede. Dann ist es auch die Zeit, wo die Tierschutzbewegung aufkommt, also auch der Einsatz für Tierrechte, womit tatsächlich auch eine Kritik an Zoos dann einherging. Ein Beginn der Naturschutzbewegung, dass man auch realisiert, die Arten beginnen teilweise auszusterben, werden weniger. Und es ist natürlich die Zeit des Kolonialismus. Also ohne den Kolonialismus ist diese Gründungswelle von zoologischen Gärten im 1900 gar nicht zu denken. Und damit manifestieren sich eigentlich viele dieser zentralen Entwicklungen der Moderne auch am zoologischen Garten um 1900.
Sie haben schon gerade den Kolonialismus genannt, denn damals waren ja Zoos ganz andere Orte als heute. Also da wurden ja auch fremde Völker zur Schau gestellt. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Gehen Sie da auch drauf ein? Sieht man davon auch was in den Kunstwerken, die Sie zeigen?
Genau, das Thema wollten wir auch nicht aussparen. Es ist uns wichtig, eigentlich in allen Kapiteln zu zeigen, dass der Kolonialismus eigentlich die Voraussetzung war, dass zoologische Gärten so florieren konnten, dass diese nicht-europäische Fauna dort ausgestellt werden konnte. Und wie Sie schon sagen, wurden eben nicht nur Tiere, sondern auch Menschen in diesen menschenunwürdigen Spektakeln gezeigt. Und für uns war es so ein bisschen die Schwierigkeit, es ist eine Ausstellung, die vor allem Tiere zeigt, die sich auch an ein breites Publikum adressiert, trotzdem eben diese Thematik der Menschenausstellungen zu adressieren. Und wir haben uns dafür entschieden, das anhand eines Völkerschauplakats zu machen, was wir eben aber auch kontextualisieren durch einen Text, der nochmal herausarbeitet, was eben problematisch, was rassistisch ist an dieser Darstellung, inwiefern sie eben auch ein Konstrukt darstellt, also auch einen weißen, rassifizierenden Blick auf das in Anführungszeichen andere.
Jetzt hat Franz Marc ja gesagt, dass er in der Animalisierung der Kunst eine Chance zur Erneuerung auch sieht. Wie sieht man das? Wie hat er das gemeint? Oder wie stellen die Bilder das dar, dieses Neue, wie die Künstler damals auf die Tiere im Zoo geschaut haben?
Genau, das waren Tiere, die letztlich keine Tradition in der Kunstgeschichte hatten. Also höchstens, das kennt man vielleicht vom Löwen, so als eine allegorische Figur der Macht. Oder Tiere kamen vielleicht als so Staffagefiguren vor. Und um 1900 entsteht das autonome Tierbild. Also das Tier rückt plötzlich ins Zentrum des Bildes. Und unsere These ist, dass gerade das nicht-europäische Tier, was eben noch weniger eben eine Tradition in der Kunstgeschichte hatte, den Künstlerinnen die Möglichkeit geboten hat, nochmal freier mit Form und Farbe zu experimentieren, etwas Neues auszuprobieren. Und man sieht auch, dass die Künstlerinnen und Künstler besonders auch am bewegten Tierkörper interessiert waren, an dem sie da eben auch sich nicht mehr orientiert haben an ausgestopften Tieren oder Skeletten von Tieren oder Tieren in naturhistorischen Darstellungen, sondern sie sind in den Zoo gegangen, um diese nicht-europäischen Tiere lebendig zu studieren. Und worüber ja schon viel geforscht wurde, ist diese Orientierung gerade der expressionistischen KünstlerInnen an nicht-europäischen Kulturen. Und was wir zeigen wollen, ist, dass eben auch dieses Interesse an dem nicht-europäischen Tier damit einhergeht. Also eine Suche nach eben einer Befreiung von dieser europäischen Tradition und eine Orientierung an dem, was man eben für eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks, der Bewegung und so hielt, die eben in der westlichen Zivilisation als verloren gegangen geglaubt wurden.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, also so eine Art Bildbeschreibung machen?
Wir haben in der Ausstellung ein Gemälde von Franz Marc, die Gazellen. Und da sieht man ganz schön, wie er die Körper der Tiere geometrisiert, wie Hintergrund und Vordergrund, Figur und Grund ineinander greifen. Die Farben werden reduziert. Man hat diese so Primär- und Sekundärfarben. Genau, also die Tierkörper bekommen etwas Geometrisches und lösen sich fast auf in so einer nahezu abstrakten Komposition.
Jetzt haben Sie ja eine ziemlich umfangreiche Ausstellung mit 170 Werken aus 30 Sammlungen. Was sind da für besonders wichtige Werke dabei und war das schwierig, die alle nach Kochel am See zu kriegen?
Wir hatten sehr viel Glück, dass wir fast alle Werke, die wir angefragt haben, zugesagt bekommen haben, was auch ein Stück weit für die Ausstellung das Thema spricht, denke ich. Wir haben uns besonders gefreut, dass der Affenfries von Franz Marc aus der Hamburger Kunsthalle zugesagt wurde. Wir haben aber auch ein ganz tolles Gemälde von Alfred Kubin, der Meeresgrund, vom Oberösterreichischen Landesmuseum. Kubin wird selten ausgestellt, weil die Werke auch sehr fragil sind. Und ein Gemälde von Oskar Kokoschka, der Tigerlöwe, aus dem Wiener Belvedere.
Und würden Sie sagen, dass man, wenn man bei Ihnen in der Ausstellung war, das nächste Mal anders durch den Zoo geht?
Ich hoffe schon. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass diese Thematik, die heute vielleicht präsent ist, auch die Frage nach Tierrechten, schon um 1900 präsent war. Wir haben einige Werke gerade von Adolf Menzel, der sehr früh schon den Blick verkehrt hat und aus der Perspektive des Tieres auf das gaffende Publikum schaut. Oder eben die Gitterstäbe in den Vordergrund des Bildes rückt, sodass man auf diese eher traurig und lethargisch hinter den Gittern sitzenden Tiere schaut. Und diese Frage, die da in den Bildern der Künstlerinnen und Künstler aufgeworfen wird, wie sieht es eigentlich mit den Haltungsbedingungen aus? Auch die, eine Einfühlung in das Tier, die um 1900 aufkommt, eben auch im Zuge dieser evolutionären Theorie, die verhandelt wird gesellschaftlich, das ist etwas, was wir heute wieder sehr stark haben, ne? Dass man sich auch danach fragt, wie ist eigentlich die tierische Perspektive? Und das ist etwas, was Franz Marc und andere Künstlerinnen dieser Zeit versucht haben einzunehmen, eben auch in dieser Loslösung von der bisher eher menschlichen Perspektive in der Geschichte der Kunst.
Lee Chichester, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Und die Ausstellung Die Moderne im Zoo ist im Franz-Marc-Museum in Kochel am See bis zum 9. November zu sehen. Und es ist auch ein Katalog dazu erschienen, für alle, die es nicht dahin schaffen, im Hirmer Verlag. Die Kunst des Comics hat in Belgien und Frankreich eine ganz andere Tradition als bei uns. Nicht nur Asterix und Obelix oder Tim und Struppi zeigen das, sondern auch jüngere Künstler wie das Zeichnerpaar Petra Mrissig und Jean-François Morisseau. Die beiden arbeiten mit einer Mischung aus Satire, Alltagskomik und Erotik und sind jetzt zum ersten Mal in einer großen Ausstellung in Deutschland zu entdecken, in der Nürnberger Kunsthalle, wo sich Tobias Krone schon mal für uns umgeschaut hat.
Die Wand im ersten Raum ist großes Kino, bestehend aus kleinen Zeichnungen direkt auf die Wand. Eine rot-weiße Zahnpasta guckt aus der Tube heraus, guckt sich etwas unsicher um und dann passiert so ziemlich alles. Die Zahnpasta-Wurst zieht sich eine coole Sonnenbrille auf. Sie wird zum Pfennigabsatz, kuschelt mit einer Nacktschnecke. Die Zahnpasta entweicht einer weiblichen Brust, sie wird zum Penis und raucht eine Zigarette. Willkommen im zeichnerischen Universum von Mrissig und Morisseau. Spoiler, um Zahnpasta geht es hier nur bedingt.
Für mich geht es eigentlich immer um den Menschen, so die Eigenheiten des menschlichen Charakters und auch so des gesellschaftlichen Miteinanders. Das ist für mich jetzt eigentlich so der rote Faden,
sagt die Kuratorin Anne Schlohn. Man kann das Werk von Petra Mrissig und Jean-François Morisseau in der Tradition der französischen Moralisten sehen, in der ursprünglichen, nicht normativen Bedeutung. Als BeobachterInnen des Menschlichen.
Man ist sich ja dessen vielleicht auch nicht unbedingt immer selbst so bewusst irgendwie, was man so macht. Und es ist ja dieser Humor und diese Leichtigkeit, den finde ich eben gut und nicht so was Besserwisserisches oder Anklagendes oder Vorwurfsvolles oder so.
Petra Mrissig, geboren in Nürnberg, und Jean-François Morisseau, geboren im protonischen Saint-Nazaire, sind auch privat ein Paar. Als Kinder der 70er Jahre sieht man ihrem Werk mit der klaren schwarzen Linie die Comics jener Zeit an.
La Linea heißt es, diese Figur, die da so komische Geschichten auch erlebt hat. Und Le Barberpapa ist ja auch so ein Motiv, das taucht ja auch so ähnlich wieder auf. Tim und Struppi natürlich.
Das Tim und Struppi-Universum ergänzen Mrissig und Morisseau durch die vielleicht unbewussten Ängste und Sehnsüchte. Da ragt eine Hand mit Schere ins Bild, um dem schlafenden Tim die Tolle abzuschneiden. Da finden sich Captain Haddock und Professor Beanlein nackt und innig umschlungen wieder. Überhaupt taucht Erotik häufig auf im Werk der beiden. Eine Nacktschnecke glitscht über eine weibliche Brust. Zwei Pobacken lächeln ganz wörtlich von der Zeichnung herunter.
Also ich finde immer, es sind wie so vielleicht so geheime Fantasien oder Obsessionen, die man sich vielleicht nicht traut, jetzt zu artikulieren. Und die beiden, die kennen irgendwie so keine Tabus, was das angeht. Also die überlegen sich eben wirklich so die absurdesten Sachen.
Absurd, gerne explizit, höchst minimalistisch, aber immer auch irgendwie mit Sanftheit gezeichnet. Oder im Fall der hellblau glänzenden Vase geformt.
Man sieht einen Hintern und es gibt ein Loch. Und in dieses Loch, da kann man eben immer eine Blume stecken. Jede Woche sollen wir wechseln. Genau, und die soll halt auch möglichst gerade drinstehen, hatte Petra mir noch gesagt. Und es ist eben so ein ganz...
Ja, irgendwann kann man ein Lachen einfach nicht mehr zurückhalten in dieser Ausstellung. Tabus kennen Mrissig und Morisseau übrigens auch in religiösen Fragen nicht. Das Kruzifix, das hier über der Tür hängt, es besteht aus einer Bockwurst und einer angerauchten Kippe. Nach der Bilderflut kann man in einem Raum entspannen, bei einer Partie Badminton. Das Netz ist schon gespannt.
Die beiden spielen auch sehr gerne selbst Badminton zu Hause in Frankreich in ihrem Garten. Für mich ist das auch so ein bisschen eine Metapher oder ein Bild für ihre Zusammenarbeit, weil es ja auch so eine künstlerische Idee ist, die vielleicht immer hin und her gespielt wird.
Die Kuratorin ist stolz auf diese Ausstellung. Sie sei schon lange Fan der beiden.
Lange verfolgt, immer geguckt, was sie machen. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und es ist wirklich eine wunderbare, leichte, schöne Sommerausstellung geworden, die aber trotzdem gleichzeitig Tiefe hat und auch viele Überraschungen, glaube ich, für die Besucher und Besucherinnen hat.
Im letzten Raum, eine echte Überraschung, widmet sich das Duo Petra Mrissigs Geburtsstadt Nürnberg. Nur ein kleines 15x15 cm großes Bild hängt hier an der Wand.
Und es ist ein Bild von Petras Vater, der eben hier in Nürnberg gelebt hat und der in seiner Freizeit Bilder gemalt hat, Postkarten nachgemalt hat und so als eine Art Referenz oder Hommage oder Ehrung ihres Vaters, so würde ich es verstehen, hängt eben diese kleine Arbeit da, was ich wahnsinnig schön finde.
Diese Amateur-Landschaftsminiatur einer verschneiten Scheune vor strahlend blauem Himmel in Öl greift das Duo mit der schwarz-weißen Tapete auf, die den Rest des Raumes auskleidet. In dem Druckwerk findet sich diese Scheune wieder, umgeben von der abstrahierten Formenwelt des Duos. Von opulenten, fast plastisch wirkenden Blütenelementen, kaugummiartigen Netzstrukturen, feist durchbrochen von dick gezeichneten Sprechblasen-Wobbles. Dieser Raum ist das intime und psychedelische Finale einer gewitzten, fantastisch rhythmisierten Ausstellung.
Die Comicwelt von Petra Mrissig und Jean-François Morisseau in der Nürnberger Kunsthalle zu sehen bis zum 5. Oktober. Und was die Kulturwelt sonst noch so beschäftigt, das weiß Gregor Sander, der schon die Feuilletons gelesen hat.
Maxim Biller ist kein Mann der sanften Töne, schreibt Anna Fromm in der Taz und weiter. In seinen Kolumnen teilt er aus, beleidigt, schlägt auf wenigen Zeilen alles kurz und klein, was ihm zuwider ist. In der vergangenen Woche allerdings wurde es der Wochenzeitung Die Zeit offensichtlich selbst zu viel mit ihrem langjährigen Autor. So viel zu viel, dass die Chefredaktion den bereits veröffentlichten Text wieder depublizierte. Nils Minkmar fasst in der Süddeutschen Zeitung noch einmal zusammen. Zwei Passagen der Biller-Kolumne tun aber besonders weh. Einmal wird die Hungerblockade von Gaza als strategisch richtig, aber unmenschlich bezeichnet. Und am Ende kommt ein Witz, in dem ein Therapeut einem israelischen Soldaten rät, auch weiterhin auf Araber zu schießen. In keinem Feuilleton vom Mittwoch findet sich ein inhaltlicher Unterstützer von Biller, aber trotzdem wird das nachträgliche Löschen, das in Zeiten des Internets ja sowieso nicht funktioniert, einhellig verurteilt. Sabah Nur Schema und Meron Mendel schreiben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Hier stellt sich die Frage, was die Zeit von ihren Lesern hält. Kann man das noch anders verstehen als Bevormundung, wenn man erklärt bekommt, dass einem ein bereits publizierter Text vorenthalten wird, weil er problematisch sei? Minkmar gibt in der SZ folgenden ganz praktischen Tipp. Seit Beginn des modernen Journalismus ergeben sich solche Situationen und es gibt nur eine gute Antwort. Die Einwände und Empfindungen anderer Autoren zu publizieren, also weitere Stimmen, um einen Text zu bitten, anstatt ihn zu löschen. Und so schreibt der SZ-Autor seinen Hamburger Kollegen ins Zeugnis, die Depublikation von Billers Kolumne ist eine Reaktion aus dem Arsenal der Spießer. Bei der Tageszeitung Die Welt hat man sich am Mittwoch entschieden, das Foto eines Rockers auf die Titelseite der ganzen Zeitung zu drucken, was bei der aktuellen Weltlage tatsächlich eine Ansage ist. Auf dem Foto schrammelt ein blutjunger Neil Young auf der Gitarre und darunter steht ganz melancholisch: Jetzt ist er 79 Jahre alt und hat sein 45. Studioalbum vorgelegt. Weltautor Dennis Sand hat sich dem Künstler angenähert, kurz bevor Young zu seinen womöglich letzten Deutschlandkonzerten nach Berlin, Mönchengladbach und Stuttgart kommt. Fanboy Dennis Sand hat sich sogar extra das Konzert im verregneten norwegischen Bergen angetan, um der Neil Young-Gemeinde in Good Old Germany zu predigen. Es ist nicht nur die schiere Masse an Songs, die das musikalische Gesamtwerk von Young so vielschichtig, komplex und irgendwie auch ungreifbar machen. Es ist das Erratische, das Widerstrebende seiner Person. Doch irgendwie wird selbst der Weltkritiker nicht so richtig schlau aus dem kanadischen Musiker. Wer ist der Mann auf der Bühne? Ein verschrobener Einsiedler und genialer Musiker? Ein frustrierter Hippie? Ein trauriger Sänger? Ein politischer Revoluzzer? Oder doch gleich alles zusammen und auch wieder nichts davon? Tja, wenn man das nach 79 Jahren immer noch nicht beantworten kann, dann hilft vielleicht auch kein weiterer Konzertbesuch mehr. In der FAZ berichtet Gina Thomas von der Beerdigung des vor 2 Wochen verstorbenen Pianisten Alfred Brendel. Was erfreulich ist, weil die Nachrufe doch immer nur traurig sind, während diese Zeremonie offensichtlich das Wesen des Verstorbenen noch einmal widerspiegelte. Sein Sohn Adrian erzählte, wie der Vater nach einem der Abschiedskonzerte eine Postkarte mit dem Bild eines inmitten von traurig blickenden Menschen, brüllend lachenden Mannes gezeigt und gesagt habe: Das bin ich, berichtet Thomas von diesem Tag in London, der dem Verstorbenen vermutlich gefallen hätte. Und sie schließt mit den Worten: Die Ironie, dass der K&K-Agnostiker in St. John at Hampstead mit einem klassischen anglikanischen Gottesdienst verabschiedet wurde, dürfte seinem Humor entsprechen.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.